Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Das Warten hat ein Ende. Nach 10 Wochen Pause endlich wieder Bundesliga. Spektakulär, unglaublich und noch schwerer in Worte zu fassen. Was für ein Spieltag. Sage und schreibe, 41 Tore fielen an diesem 16. Spieltag zum Bundesliga-Restart. Doch der Reihe nach, bevor wir starten, holen wir noch die beiden Jungs mit rein, die eigentlich für alles eine Erklärung parat haben. Servus Fabi, moin Sören.
Moin zusammen.
Hallo, ich bin Mr. 66,6 Periode.
Worauf war das jetzt bezogen?
Auf meine Tipps von letzter Woche.
Dann
2 von 3.
2 von 3? Ich glaube aber eher 1 von 3, oder?
Nee, hatte ich nicht. Stuttgart auch 1-1.
Ich weiß gar nicht, ob du als Stuttgart spielst. Ich muss mal kurz gucken. Das können wir ja mal direkt mal kontrollieren. Nachdem du ja kein Instagram mehr hast. Also, der Fabi hatte getippt. Bayern, du bist gut gestartet. Hatte sofort das 1-1. Und dann hattest du allerdings Wolfsburg-Freiburg 1-1 getippt.
Ach Quatsch, das war der Sören.
Nein. Das war. Und dann hattest du auch noch das Bremen-Spiel. Hattest du gegen Köln auch noch falsch. Hast nämlich sogar auf Bremen getippt.
Ich müsste 33,3 Periode.
Aber du teilst dir mit Sören quasi den dritten, zweiten Platz. Der Sören hat nämlich auch nur ein Spiel richtig. Ich habe es geschafft, 2 Spiele von 3 richtig zu tippen.
Von der Tendenz, aber nicht vom Ergebnis.
Stuttgart. Stuttgart habe ich richtig getippt. Ich hatte das 1-1 bei Stuttgart.
Also das habe ich dir ja vorher noch rübergeschickt.
Ah, okay, gut. Dann bin ich mal gespannt, wie dann heute am Ende unserer Folge die Tipps für den Dienstag und den Mittwoch dann gemacht werden. Ja, ich hatte das Vergnügen, Fabian, mit dir am Freitag den Bundesliga-Auftakt verfolgen zu können. RB Leipzig gegen Bayern München. Ja, hätten wir es vorher gewusst, hatten wir uns das Spiel rausgesucht, bei dem mit die wenigsten Tore an diesem Wochenende gefallen sind.
Ja, erstmal hatten wir ja für Stimmung gesorgt mit einer eiskalten Cola Zero und einer Flasche Wasser. Ja. Das heißt, wir waren sehr anständig unterwegs, aber
richtig
fürs leibliche
Wohl in.
Ja, aber wir hatten eine Pizza. Also zumindest das Klischee halb erfüllt.
Genau.
Dann sind wir bei den Bayern, oder?
Ja, wir sind bei den Bayern. Sören, es stand Topspiel drauf auf dem Spiel. War es für dich auch das angekündigte Topspiel oder eher nicht?
Ja, also von den Namen sicherlich ein Topspiel, keine Frage. Steckten ja auch viele Geschichten drin, Debüt von Sommer und. Wie machen sich die Nationalspieler nach der verkorksten Weltmeisterschaft? Aber ich glaube, es war durchschnittlicher Auftakt in die Restrunde der Bundesliga. Von daher auch, glaube ich, ihr könnt es sicherlich noch besser zusammenfassen als Experten, aber ich glaube, dass es ein gerechtes Unentschieden war. Bayern war bemühter. Ich glaube, Leipzig hatte insgesamt, glaube ich, nur 3 Torschüsse oder 2 Torschüsse. Aber es fehlte noch so, man hat gemerkt, dass die Winterpause sehr lang war und da wird sicherlich noch Luft nach oben sein.
Ja, ich habe mir so, Fabi, wir beide haben uns ja, glaube ich, ziemlich oft angeguckt bei vielen Situationen und haben nur kopfschüttelnd das dem Treiben dazugeschaut. Also es waren wirklich ziemlich viele Stockfehler, Abstimmungsschwierigkeiten, allgemein ziemlich viel Sand im Getriebe, aber auf beiden Seiten. Ne? Ich glaube, wenn das Spiel 3-4 Wochen später gekommen wäre, hätten wir, glaube ich, fußballerisch da schon qualitativ schon noch ein deutlich flotteres Spiel gesehen, oder?
Also es war nicht Sommer im Winter, so viel sei mal vorab gesagt. Wobei es war, glaube ich, auch irgendwo ein Stück weit zu erwarten nach der langen Pause, dass es jetzt vielleicht kein Leckerbissen wird, obwohl wahrscheinlich mit die 2 besten Mannschaften, zumindest vom Kader oder von der individuellen Qualität her gesehen, aufeinandertreffen. Du hast es eigentlich schon relativ gut zusammengefasst, weil ich glaube, viel gibt es zu dem Spiel eigentlich nichts zu sagen, außer dass die Bayern, glaube ich, in der ersten Halbzeit verdient in Führung gegangen sind, hatten das Spielgeschehen auch größtenteils unter Kontrolle. Zweite Halbzeit dann eigentlich entgegengesetzt. Die Leipziger ein bisschen bissiger, aggressiver im Zweikampf, kamen dann auch zu ihren Chancen und vom Spielverlauf her, denke ich, auch verdient zum Ausgleich. Und dann hat sich wieder ein Stück weit neutralisiert. Und am Ende des Tages gingen beide Mannschaften mit ziemlich vielen Hausaufgaben nach Hause. gut, glaube ich, aus Sicht der Bayern, dass jetzt direkt die englische Woche ansteht. Trotz alledem stelle ich die Frage an euch beide. Wer geht als Gewinner vom Feld von diesem Spiel? Und ich wage mal die These, dass Leipzig eigentlich in dem Sinne der Verlierer der Partie ist, weil sie normalerweise zu Hause gewinnen müssen, um den Rückstand auch verkürzen zu können.
Ja, gebe ich dir recht. Wir können ja direkt mal auf die Szene, glaube ich, noch eingehen, die in der zweiten Halbzeit für ja, reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat. Die Szene Upamecano gegen Silva war es, glaube ich, das Laufduell, wo Upamecano ja eigentlich der letzte Mann war. De Ligt war im Sprint quasi hinterher. Kann man jetzt so und so sehen. Ich habe auch schon viele Meinungen gehört und gelesen. Es wird gestritten. Gelbe Karte, okay, man hätte rot geben müssen. 66. Minute war es, wo das Foulspiel war. Weiß man natürlich nicht, wo das Spiel dann in welche Richtung dann hingegangen wäre. Ne?
Also ich glaube, rot wäre hart gewesen.
Aber auch vertretbar.
Hätte er. Naja, ich glaube, in Summe, je nachdem, wie du die Bilder deutest, ich meine, wir waren am Freitag schon zwei verschiedene Meinungen, weil im Grunde genommen sogar noch ein dritter Spieler, ich meine, Benji Pavard war es, glaube ich, auch noch mit nach hinten geeilt war. Trotzdem, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man die Szene betrachtet, wenn es tatsächlich rot gegeben hätte, ich glaube, hätte es im Nachgang mit Sicherheit auch viele Diskussionen gegeben, aber es wäre am Ende des Tages auch irgendwo ja argumentierbar gewesen. Von daher glaube ich, ja, ein bisschen strittig, je nachdem, ja, aus welcher Perspektive man sieht. Denke aber grundsätzlich, mit Gelb war die ganze Sache auch ganz gut bewertet.
Und dann waren es die Bayern, die in der zweiten Halbzeit dann, ich sag mal, ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen haben, war nicht mehr so dominant wie in der ersten Halbzeit. Die Leipziger auch mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Gerade im Passspiel viel sauberer, haben die Bayern dann auch mal ins Laufen bekommen, was sie ja auch nicht so gerne haben, und sind dann auch zu ein oder anderen guten Abschlüssen gekommen. Fabi, das 1-1 durch Halstenberg, ja, eine Verkettung von ja, ziemlich ungünstigen Umständen, und die tragische Figur zweimal Joshua Kimmich.
Naja, es war jetzt, glaube ich, Verkettung tragischer Umstände würde ich jetzt gar nicht behaupten, sondern es war einmal schlecht geklärt. Und einmal, glaube ich, der klägliche Versuch, einen Foul zu ziehen. Beides war schlecht, ungenügend und deshalb auch zu Recht bestraft worden. Und von daher muss, glaube ich, Joshua Kimmich das Tor ganz klar auf seine Kappe nehmen, weil am Ende des Tages wäre es so einfach gewesen, mal vielleicht an einem Samstag oder an einem Sonntag in die Kreisliga zu gucken, was man in so einer Situation macht, nämlich einfach den Ball wegdreschen und die Sache wäre erledigt gewesen. Ja, zwei Fehler hintereinander, Schuld liegt ganz klar bei Kimmich. Und trotz alledem muss man aber auch sagen, aufgrund der ja, Drangphase der Leipziger war der Ausgleich auch verdient.
Ja, von Bayern kam zweite Halbzeit zu wenig. Die 1-0-Führung durch Choupo-Moting, Leroy Sané leitet da einen schönen Angriff der Bayern ein, spielt rüber auf die linke Seite zu Gnabry, der mit einer scharfen Hereingabe auf den zweiten Pfosten, ja, wo Choupo dann einfach einen Schritt schneller war als, ich weiß gar nicht, wer es gerade zu dem Zeitpunkt war an der Stelle, als Schlager. Ja, und macht da sein 9. oder 10. Saisontor zu dem Zeitpunkt. Ja, eine Personalie beim FC Bayern, Fabi oder Sören, die so ein bisschen untergegangen ist, Thomas Müller, auch erst ziemlich spät eingewechselt.
Untergegangen ist sie nicht, die war, glaube ich, ja fast allgegenwärtig in allen Medien, die man so konsumiert als Fußballfan, aber vielleicht darf Sören gern auch mal was zu dem Spiel sagen.
Danke, ich habe euch aber gerne zugehört. Ja, ich glaube, man hat schon gesehen bei dem Spiel, dass Müller gefehlt hat, ist ja relativ spät dann auch erst reingekommen und ja, er hat gefehlt und klar, Musiala war auch bemüht, war ja als Zehner aufgeboten, aber man hat gesehen, dass er ja auch noch nicht so wirklich in Tritt war. Von daher glaube ich auch, dass es gerade jetzt am Dienstag gegen Köln auch Müller wieder zurück in die Stadion.
Aber wie machst du das Fehlen denn, oder wie erklärst du dir das Fehlen von
Ja, Thomas? Ich glaube schon, dass auch was Leader-Mentalität betrifft, dass er schon auf dem Platz gefehlt hat. Und gerade wenn man sich die Offensivbemühungen der Bayern angeguckt hat, ja, da lief nicht viel zusammen und gerade so ein Müller hätte da vielleicht dann auch mal ja irgendwas Verrücktes gemacht, womit man jetzt nicht unbedingt rechnet.
Dann
Von daher.
widerspreche ich dir gleich am Anfang der Folge. Weil ich glaube, Thomas Müller ist Gold wert in Situationen, wenn du gegen Gegner spielst, wo es auf frühes Pressing drauf ankommt. Ich glaube, da gibt es im Kader keinen besseren, der ja die Mannschaft in dem Sinne so führen kann in Pressing-Situationen, in Ballrückgewinnung, vor allem in der gegnerischen Hälfte. Trotzdem muss ich sagen, das war mit Sicherheit nicht der Aspekt, warum die Bayern nur 1-0 in Führung gegangen sind zur Halbzeit. Weil ich glaube, bis dahin hatten sie das Spiel wirklich im Griff und das spielerische Element, ich glaube, da ist Jamal Musiala auf einem ganz anderen Niveau. Von daher glaube ich, dass es definitiv nicht daran lag, dass Thomas Müller nur 8 Minuten Spielzeit bekommen hat.
Hatte ja auch lange Zeit immer noch mit seiner Verletzung Probleme und ist jetzt auch erst langsam wieder reingekommen. Aber das Anlaufverhalten an sich, das Pressing fand ich jetzt bei dem Spiel, man kann es jetzt taktisch, glaube ich, so und so sehen, war schon jetzt nicht so stark wie die Spiele davor, oder?
Naja, aber dann bedeutet ja Sörens These, dass Musiala auf die Bank muss und Müller muss spielen. Und ich glaube, ich sehe es genau andersrum.
Ja, du hast ja gerade selber gesagt, kommt halt auch immer ein bisschen auf den Gegner an. Sei es, ich sag mal, schwächere Gegner, die kannst du natürlich schneller mal unter Druck setzen. Und bei Leipzig hast du halt immer die Gefahr, dass wenn du da früh anlaufst, auch gerade mit den schnellen Spielern bei RB und dem technisch sauberen Fußball, den sie spielen, dass du auch das ein oder andere Mal sonst dann auch gut in die Konter gelaufen wärst. Ne?
Ja, aber jetzt mal ganz ernst, also dem Gezeigten bei der Weltmeisterschaft willst du jetzt einen Jamal Musiala auf die Bank setzen?
Nein, davon rede ich nicht. Nein.
Es geht
rein nur
ums
Anlaufverhalten jetzt. Allgemein,
ja,
noch nicht mal Müller
und
oder
Musiala. Und das Anlaufverhalten im Grunde genommen war vielleicht auch dem geschuldet, dass beide Mannschaften wirklich extrem fehleranfällig im Spielaufbau waren. Über die gesamten 90 Minuten. Das zog sich ja wie ein roter Faden durchs ganze Spiel. Und die Frage ist natürlich, natürlich hat der Jamal Musiala am Freitag keinen Sahnetag gehabt. Aber ich denke, langfristig gesehen braucht der Junge einfach Spielzeit und Thomas Müller muss sich mit der Rolle anfinden oder abfinden.
Also halten wir fest, Sören hat es auch schon gesagt, unterm Strich ein gerechtes Unentschieden. Die beiden Trainer waren sich hinterher nach Spielende, glaube ich, auch ziemlich einig, dass das soweit in Ordnung ging. Und der FC Bayern empfängt jetzt unter der Woche den ersten FC Köln, der ja, um es vorwegzunehmen, auch ein ziemliches Schützenfest abgefackelt hat da am Samstagabend. Und die Leipziger müssen nach Gelsenkirchen. Also schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, lass uns zum zweiten, bis vor dem Spieltag zweiten Verfolger der Bayern kommen. Der SC Freiburg spielte beim VfL Wolfsburg, war glaube ich das Spiel, was man so vom Tippen her mit am schlechtesten einschätzen konnte. Und das Ergebnis, Sören, ja, Spricht Bände,
6-0 gewinnt der VfL, aber ich glaube auch verdient, weil der SC Freiburg an diesem Wochenende überhaupt nicht da war. Ich glaube, man hat es deutlich gesehen. Klar kann man es am Fehlen von Vincenzo Grifo festmachen, der nicht gespielt hat, oder auch von Philipp Lienhardt, der in der Innenverteidigung gefehlt hat. Aber ja, der VfL Wolfsburg war von Beginn an einfach auch die Mannschaft, die den Sieg unbedingt wollte. Und klar, dann hat der VfL sich auch in den Rausch gespielt. Das gehört dazu, muss man einfach so sagen. Und dann geht das auch der Höhe völlig verdient in Ordnung.
Ja, Fabi, kriegst sofort in der allerersten Minute quasi mit dem ersten langen Ball, kriegst du sofort das 1-0 durch Patrick Wimmer. Die Abwehr komplett auf dem falschen Fuß. Und von da an nahm das Unheil mehr oder weniger seinen Lauf. Hast davor noch kurz die Chance zum Ausgleich, eine gute Chance, glaube ich, durch Kofi Kehrey. Und der VfL Wolfsburg machte dann immer das Tor dann zu dem Zeitpunkt, wo es am besten gebraucht wurde. Der SC Freiburg ließ eigentlich bei dem Spiel, glaube ich, alle Grundtugenden vermissen, für die sie eigentlich die ganzen 15 Spieltage davor bekannt waren. Strukturiert hinten, defensiv solide, die Räume immer eng gemacht, geordneter Spielaufbau. Aber die Mannschaft von Niko Kovac hat es eigentlich auch ziemlich gut verstanden, durch frühes Anlaufen, frühes Pressing hinten sofort zuzustellen, hat das Aufbauspiel dann häufig in die Mitte verlagert. Und da waren die Wolfsburger gerade bei dem Spiel auch sowas von aggressiv, immer einen Schritt schneller und dann das schnelle Umschaltspiel. Unterm Strich waren es hinterher, glaube ich, einige Kilometer mehr, die sie da abgerissen hatten. Die Mannschaft von Niko Kovac ist in 9 Spielen ungeschlagen. momentan so die Mannschaft der Stunde. Man sieht definitiv die Handschrift von Niko Kovac auch, oder? Ja, oder?
Ja,
jetzt mal ganz ehrlich.
Sagen ausgerechnet die beiden, die nie ein gutes Wort über die Wolfsburger verlieren wollten, konnten, wie auch immer. Zu deiner ersten Frage. Ich glaube, wenn du 6-0 gegen den Tabellenzweiten gewinnst, zu Hause und auf die Art und Weise, glaube ich, dass du definitiv von einem rundum gelungenen Samstag sprechen kannst, in jeglicher Hinsicht. Was man bei den Wolfsburgern sieht, im Übrigen, was ihr vor Weihnachten eigentlich noch nicht so wirklich glauben wolltet, ist, dass die Tendenz klar nach oben geht. Erst fing es an mit Ergebnissen, die in die richtige Richtung gegangen sind. Und mittlerweile sieht man dann eben auch, dass ein bestimmtes System erkennbar ist, was ich extrem flexibel finde, um ehrlich zu sein. Also und am Ende des Tages glaube ich, dass in Wolfsburg im Moment eigentlich ein Stück weit das zur Geltung kommt, was die Mannschaft eigentlich auch ausmacht. Da steckt relativ viel Qualität in der Mannschaft. Mit Sicherheit eine Mannschaft, die irgendwo unter die ersten 6, 7, 8 gehört. Und das bringen sie im Moment auf den Platz. Und so ein 6-0 Gewinn gibt natürlich Rückenwind.
Ja. Sehr, sehr viel Potenzial steckt in der Mannschaft. Gerade vorne Wind und Wimmer haben die Freiburger ja überhaupt nicht in den Griff bekommen. Also mit ihrem Tempo da vorne, teilweise die Abwehr da wirklich schwindelig gespielt. Gulde hatte da extreme Probleme, viele unglückliche Zweikämpfe und wie die Tore dann teilweise auch gefallen sind. Ja, zweite Halbzeit, auch das vierte Tor von Yannick Gerd oder auch das 5-0 von Baku. Der SC Freiburg hat sich ja so ein bisschen seinem Schicksal hinergeben. Teilweise gar keine Gegenwehr mehr. Da wurde die Flanke reingeschlagen, wie beim Training einfach. Baku hält nur den Fuß in dem 5-Meter-Raum ohne Gegenwehr. Der nächste Verteidiger war 3, 4 Meter entfernt. Ja, 6-0 Waldschmiedelfmeter, auch ganz unnötiges Foulspiel. So nach dem Motto, ja, ist egal, ob ich ihn jetzt umdrehe oder nicht. Also beim SC Freiburg kann man, glaube ich, sagen, Mund abputzen, ganz schnell vergessen. Und ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass da irgendwie jetzt total bergab geht. Wir können da ganz gut einordnen. Und ist ja, glaube ich, jetzt erst die vierte Niederlage zuvor, nur gegen die drei Top-Teams, Leipzig, Bayern und Dortmund verloren. Der Maler Christian Streich hatte da wohl sich bestätigt gefühlt oder wurde bestätigt. Und
er hat sich auch erstaunlicherweise sehr kurz gehalten bei der PK im Spiel oder nach dem Spiel. Okay. Ich glaube, ich habe ihn selten so, wie nennt man das? Desillusioniert nach einem Spiel gesehen. Ich kann mich erinnern, nach der Pleite gegen Bayern, die ja, glaube ich, 6-1, oder?
Ja.
Ja, da konnte man das alles noch irgendwie auffangen. Bayern München, schlechter Tag, eins kommt zum anderen, Spielverlauf etc. Aber dieses Mal war wirklich schon, glaube ich, auch ein bisschen angeschlagen von der Art und Weise, wie sie das Spiel verloren haben.
Ja, keine Abläufe, nicht von vorne bis hin offensiv, auch sehr, sehr harmlos. Sie waren zwar bemüht, aber die Wolfsburger an dem Tag defensiv ganz stabil hinten. Der Micky van der Veen auch ganz starkes Spiel wieder gemacht, auch als Vorbereiter, zwei Assists gegeben sogar als Verteidiger. Ja, und dann fallen da auch Tore, wo sonst denkst, die können gar nicht reingehen. Schiff wird Ball von wer war es denn nochmal? Doch, Van der Veen. Bei dem 3-0 war es, glaube ich. Schlägt den Ball da vom 16er rein, dann wird er abgefälscht und vom Schienbein geht dann von Wind der 3-0 rein. Also da waren schon ein paar Tore bei, wo man sagen muss, die fallen beim normalen Zustand der Freiburger ein paar Wochen vorher, fallen sie so definitiv nicht, ne? Und dass sie so hergespielt werden. Aber gut, so Spiele kommen dann ein, zwei Mal in der Saison vor. Und die Reaktion werden wir auf jeden Fall sehen, der Freiburger. Aber da kommt eine andere starke Mannschaft dann, die momentan auch da oben ihre Runden zieht. Da kommen dann nämlich die Frankfurter.
Die Eintracht,
richtig. Ja, und der VfL Wolfsburg muss dann zum Finanzen des ICE-Derby zur Berliner Hertha. Kommen wir doch mal zu schönen Sachen, Sören. Gehen wir mal ein bisschen ziemlich weiter runter in die Tabelle. Der VfL Bochum gewinnt das 6-Punkte-Spiel.
Ja, dementsprechend nicht mehr ganz so tief unten, was die Tabelle betrifft. Souveräner und mehr als verdienter 3-1 Heimsieg gegen die Hertha aus Berlin. Man muss wirklich sagen, also der VfL hat die schlechten Testspielergebnisse hinter sich gelassen und hat im Ruhrstadion wirklich von Beginn an gutes Spiel gezeigt, waren körperlich da, haben mit der nötigen Aggressivität gespielt, haben mit Philipp Hofmann, beziehungsweise Philipp Hofmann mit Flanken gefüttert. So muss es sein, wenn du so eine Sturmkante vorne drin hast. Und ja, haben den Gästen aus Berlin wirklich auch so ein bisschen den Rang abgelaufen, denn die Berliner waren, glaube ich, da werdet ihr mir sicherlich recht geben, auch überhaupt nicht da. Klar, sie hatten das frühe 1-0, vermeintlich frühe 1-0 durch Toussaint, der dann nicht gegeben wurde, der Treffer. Aber spätestens
Korrekt.
danach, ja, spätestens danach war der VfL die klar bessere Mannschaft.
Ja, war so der Schlüsselmoment, glaube ich, bei dem Spiel, ne? Weil kurz danach fiel ja dann das 1-0 der
Ja.
Bochumer, bisschen mehr oder weniger aus dem Nichts. Danach auch ein schöner Freischuss von Stöger, der da ins Lattenkreuz ging. Ja, um die Berliner, Fabi, wir haben es die letzten Wochen vor der Winterpause ja angesprochen, wir sehen da was, aber jetzt am Samstag haben wir da wieder nicht viel gesehen, oder?
Also ich habe vor der Winterpause auch nichts gesehen, wenn ihr euch richtig erinnert.
Ach,
Das
du
waren ihr
warst das.
beiden.
Stimmt, du warst das nicht, ja?
Und das hat sich jetzt eindeutig widergespiegelt. Und ich glaube auch, die Transfers, die jetzt getätigt worden sind meines Erachtens keine Verstärkung. Und ja, am Ende des Tages tut einem das natürlich auch ein Stück weit weh, wenn man die Hertha so spielen sieht. Ich glaube, ja, Sören hat es auch schon gesagt. Und unabhängig davon, ob jetzt einer von uns oder wir alle Sympathien für den VfL Bochum haben, es war ein hochverdienter Sieg des VfL. Ich glaube, dass Hertha ja vielleicht das Maximum leisten konnte, zu was sie imstande sind, aber es ist einfach nicht gut genug. Und in so einem Spiel erwartest du einfach von einer Mannschaft, die da hinten drin steht, ja, auch mit Sicherheit die ein oder andere ja, Waffe letztendlich in Form von individueller Qualität eigentlich auch in dem Kader hat, aber da stimmt eins mit dem anderen nicht überein. Und dann kommt alles zusammen und dann verlierst du ein 6-Punkte-Spiel. Und ich glaube, die Hertha muss sich ziemlich warm anziehen, schnellstmöglich reagieren. Die Frage ist natürlich, ob Sandro Schwarz das letztendlich auch dann ja in der Sicht auch hinbekommt, wo ich ja auch grundsätzlich ja, ein Stück weit skeptisch bin, ob er der richtige Mann an der Seitenlinie der Hertha ist. Es wird hochspannend. Es ist ziemlich eng da hinten drin, aber die Hertha ist ja mittendrin im Abstiegskampf und mit solchen Leistungen wirst du ziemlich lang da hinten drin stehen.
Ja, und jetzt nach dieser Woche quasi, in der englischen Woche, kommt, wie gesagt, der VfL Wolfsburg und dann kommt es am Wochenende dann auch noch zum Derby gegen Union. Also das wären zwei ganz, ganz richtungsweisende Spiele, glaube ich, für die Mannschaft von Sandro Schwarz.
Naja, und was du auch nicht vergessen darfst, Entschuldigung, wenn ich nochmal eingreife, es ist auch natürlich eine Frage der Stimmung. Du hast jetzt eben zwei solche Spiele, dann hast du das Derby und wenn du im Derby, sie die letzten Jahre,
Genau.
vielleicht eben nicht die Leistung abrufen kannst, dann ist nämlich auch das große Problem, dass die Stimmung von den Rängen überschwappt und dann ist richtig Unruhe in der Mannschaft.
Genau, das kennen Sie ja noch vom letzten Jahr. Haben wir dieses Jahr ja einigermaßen wieder relativ gut geglättet bekommen, dass das mit den Fans und Mannschaft wieder ganz gut funktioniert und stimmt zwischen den beiden. Aber du hast da schon recht. Also, wenn da jetzt die Stimmung kippt und die Ergebnisse ja, auf sich warten lassen, ganz, ganz schwierig momentan mit der Hertha. Gerade in der zweiten Halbzeit war es ja gerade im Offensivbereich ja mehr als harmlos. Keine Zweikämpfe mehr angenommen. VfL Bochum in allen Belangen da ja wirklich die aggressivere Mannschaft gewesen. Und ja, ich glaube, das 3-0, was der VfL Bochum erzielt hat, mit diesem wirklich, ja, Konter im Stile einer Spitzenmannschaft, also ja, hat dann, glaube ich, auch alle Probleme der Hertha auch noch ein bisschen aufgezeigt, ne?
Naja, die Frage ist, was mich am meisten interessieren würde, wäre, wir bräuchten mal einen Hertha-Fan in der Folge, weil es gibt mit Sicherheit auch ein, zwei Fragen, die mich extrem umtreiben.
Die da wären.
Schwarz, Bobic, die Vereinsführung, die Art und Weise, was der Verein versucht, für eine Message ja, rauszugeben an die Fans oder auch an die Öffentlichkeit. Irgendwie passt da das eine nicht zum anderen. Und es ist nach wie vor, es ist die Hertha, es ist ein Hauptstadtclub, den man in der Bundesliga braucht, aber die ganze Darstellung, die ist einfach nur unglaublich traurig, findet ihr nicht?
Ja, ob da wird der System auch, du sprichst wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen in Richtung Transferpolitik und sowas an, dass man da versucht, irgendwie sich so ein bisschen, du musst ja die letzten Jahre wahrscheinlich da auch erstmal einiges versuchen, wieder gerade zu biegen. Was Freddy Bobic jetzt wahrscheinlich versucht, die haben jetzt im Winter ja einige, ja, auch Topverdiener sind sie Gott sei Dank losgeworden und versuchen jetzt da nach und nach den Kader so ein bisschen umzukrempeln. Flo Niederlechner kommt ja jetzt wohl auch schon zur Winterpause, beziehungsweise jetzt in der nächsten Woche kann er wohl schon eingreifen nach seiner Verletzung. Ja, Luke Bakio hat jetzt gefehlt am Wochenende. Da hat man, glaube ich, deutlich gesehen, dass es offensiv da ohne ihn ja nicht wirklich offensiv was zustande kommt. Und ja, sind so einige Dinge bei der Hertha. So, und ich weiß ja nicht.
Ja, ich würde das Spiel jetzt gegen Bochum jetzt nicht, klar, das war nicht gut. Da hätte sich die Hertha tatsächlich auch mehrfach versprochen, aber ich glaube, das darfst du jetzt nicht für die nächsten Wochen so als Beispiel nehmen. Die Mannschaft hat in den letzten oder in der Hinrunde schon auch gezeigt, dass sie Fußball spielen kann und sie haben gute Jungs auch im Kader. Und ich glaube schon, dass das auch wieder aufwärts gehen wird. Klar, in Bochum kannst du verlieren, gerade wenn man die Heimstärke kennt vom VfL. Aber ich glaube jetzt auch schon, wenn jetzt auch Luke Bacchio in den nächsten Wochen zurückkommt, Niederlechner, die Mannschaft ist eigentlich, klar, das sagen wir irgendwie jede Saison, zu gut, um da unten zu stehen. Aber gerade wenn ich jetzt auch die anderen Teams ansehe, die noch so im Dunstkreis sind, da wird sich die Hertha schon beweisen. Und jetzt auch gegen Wolfsburg haben sie in dem Sinne nicht zu verlieren, weil sie eben auf einen Gegner treffen, der hoch gewonnen hat. Und vielleicht ist es dann eben dann auch leichter in der Situation gegen eine Mannschaft zu spielen, wo du auch ein bisschen ja, defensiver auftreten kannst.
Aber die Art und Weise war trotzdem mehr als erschreckend nach dem
Ja.
1-0 der Bochumer. Können wir, glaube
Die
ich, so
Frage
festhalten.
ist natürlich, was sich jetzt nach dem Spieltag stellt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich meine, ich will jetzt nichts vorweggreifen, aber wenn ich alle Mannschaften durchgehe, von Bochum abwärts, gibt es eine Mannschaft, die eigentlich alles vermissen hat lassen, was du im
Genau.
Abstiegskampf brauchst.
Richtig.
Alle anderen Mannschaften, ohne wirklich was vorwegzunehmen, hat man aber das Gefühl gehabt, hey, wir haben verstanden, in welcher Situation wir sind. Wir versuchen unser Bestmögliches. Es sind die Grundtugenden, die bei jeder einzelnen Mannschaft irgendwo auf dem Platz waren. Und für mich war die Hertha am Wochenende, es ist nur eine Momentaufnahme, aber mit Abstand die Mannschaft, die mir am meisten Sorgen bereitet.
Gebe ich hier vollkommen recht. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber du hast ja jetzt auch einen guten Übergang ohne Absprache geleistet, Fabi.
Sorry.
Nee, super, perfekt. War ein großes Kompliment. Kannst direkt oder Sören, kannst direkt weitermachen mit der Mannschaft, die als Tabellenletzter ja ein Spiel zwar am Ende auch deutlich dann doch noch verloren hat, aber von der Einstellung her, vom ganzen Spielablauf her, das Spiel hätte definitiv nicht verlieren müssen.
Oh, du sprichst von Schalke. Ich habe da, ja, okay, also sie hatten sicherlich die Chance, in Frankfurt einen Unentschieden rauszuholen, aber ich glaube schon, dass man gesehen hat, sie waren offensiv bemühter auf jeden Fall als die Eintracht, aber sie sind an die Grenzen gestoßen. Und ich fand schon, das war für mich an diesem Wochenende so, dass ich da einen klaren Zweitligist gesehen habe. Sicherlich haben sich zwei, drei Hochkaräter rausgespielt, um das 1-1 zu machen. Aber ich fand schon, dass gerade im Rückzugsverhalten die Schwächen deutlich sichtbar waren. Teilweise dann hatten die Abstände nicht gestimmt, waren zu offensiv. Gerade beim 1-0 hatte die Eintracht ja dann leichtes Spiel. Klar, sie waren bemüht, sie hatten die Chancen, aber ich glaube schon, dass sich die Qualität da am Ende klar durchgesetzt hat.
Okay. Klar, qualitativ hat die Eintracht da mit Sicherheit dadurch auch das Spiel gewonnen. Kevin Trapp hat ja auch in der einen oder anderen Szene einen Sahnetag wieder erwischt gehabt. Ja, und vorne die individuelle Qualität mit Lindström und Muani, der Schnelligkeit, klar, haben da ihre Vorteile. Aber Fabi, wenn du da unten drin stehst einmal, ja, dann hast du halt das Pech. Aber wenn du zwei, drei Plätze drüber stehst, dann macht so ein Terodde auch aus seinen beiden Chancen zwei Tore, ne?
Ja, also ich muss wirklich, tut mir wirklich leid, das ist keine geplante Absicht, aber dem Sören da komplett widersprechen, weil ich glaube, ich habe eine Schalker Mannschaft gesehen, die viel zu deutlich verloren hat. Und ja, ich weiß, dass es nur in Anführungszeichen oder 3-0 ausgegangen ist, aber das war deutlich zu hoch, weil ich glaube, die Schalker haben einen richtig guten Auftritt hingelegt, waren, glaube ich, auch in fast allen Statistiken, wenn ich mich nicht irre, letztendlich die bessere Mannschaft, mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse, mehr Aktionen. Und wie so oft, wenn du da unten drin im Keller stehst, dann fehlt dir halt einfach das nötige Quäntchen Glück oder vielleicht dann eben auch mal das Spielglück und dann kommt eins zum anderen und dann verlierst du so ein Spiel, wie gesagt, um mindestens 2 Tore zu hoch, 3-0. Trotzdem, das war ein Auftritt, der definitiv Mut macht, auswärts bei Eintracht Frankfurt, wo es jetzt einfach darum geht, auch vielleicht in einem Heimspiel gegen Leipzig einfach auch alles in die Waagschale zu schmeißen. Vielleicht ist es auch einfach mal nötig, einen Punkt sich irgendwie dreckig zu erkämpfen. Und dann glaube ich schon, dass in der Schalker Mannschaft irgendwo ja ein bisschen Hoffnung lebt, um da Punkt für Punkt zu sammeln. Trotzdem machen wir uns nichts vor. Also es wird unglaublich schwer für die Schalker, die Klasse zu halten, weil ich glaube, von der Qualität in Summe, die im Kader steckt, sind sie da einfach irgendwo Platz 17, Platz 18. Das ist einfach die Wahrheit. Auf der anderen Seite wünscht sich ja jeder von uns die Schalker in der Bundesliga. Deswegen kann man nur die Daumen drücken, dass es wirklich Woche für Woche reicht, um sich den einen oder anderen Punkt zu erhamstern. Und gleichzeitig muss man auch irgendwo, um ehrlich zu sein, der Eintracht ein Kompliment machen. Nicht für das Spiel oder für die Leistung am Samstag, sondern einfach für die Kaltschnäuzigkeit und für die Effizienz. Wenn du vorne unter den Top 4 landen willst, dann musst du solche Spiele gewinnen, egal wie. Am Mittwoch fragt keiner mehr danach. Von daher kann man eigentlich auch nur der Mannschaft ein großes Kompliment geben.
Da stimme ich dir auch vollkommen zu. Erinnern wir uns mal letztes Jahr an die Rückrunde der Frankfurter, wo sie, glaube ich, mit eines der schlechtesten Teams waren. Da haben sie dieses Spagat nämlich zwischen Europa- und Bundesliga-Alltag dann gegen solche Gegner dann nämlich nicht hinbekommen. Da haben sie dann nämlich einige Niederlagen kassieren müssen. Aber du hast vollkommen recht, wer solche Spiele dann auch gewinnt und das 2-0 von Boré fiel, glaube ich, erst um die 83. Minute. Bei den Frankfurtern lief nicht viel zusammen, sondern du hast angesprochen, die individuelle Qualität. Wird der Ball hinten rausgespielt, Muani kommt entgegen auf Höhe der Mittellinie und schickt dann Lindström auf die Reise, der dann seine Schnelligkeit ausspielt gegen, wie war es, Matejani, glaube ich, ne? Ja. Spielten da schwindelig, eiskalt und auch kurz nach der Halbzeit waren die Frankfurter davon ja auch immer noch nicht wirklich wach. Da hatten die Schalker ja schon die nächsten Chancen zum Ausgleich, ja. Und irgendwann war dann aber bei Schalke auch die Luft raus und dann kommt dann so ein Boré von der Bank, der die komplette Hinrunde eigentlich kaum gespielt hat und nichts zustande gekriegt hat. Ja, macht das 2-0. Yoshida wird da auch schön ausgewackelt. Auch ein bisschen einfach das Tor hergeschenkt. Ja, und der 3-0, 88. Da war es dann endgültig geschehen. Ja, aber mit solchen Spielen bleibst du zumindest erstmal weiter oben dran. Eure Tendenz bei den Frankfurtern, Fabi, Sören, jetzt mal so aus dem Bauch heraus. Bis im Februar dann das Spiel gegen Neapel ansteht.
Können die Frankfurter. Komm, ich fange an, Sören, dann kannst du mir widersprechen.
zur Abwechslung mal.
Nein, ich glaube, dass die Mannschaft aus Frankfurt, also die Eintracht, einfach nach und nach jetzt die letzten Monate in einen Reifeprozess durchgegangen ist. Das hat man auch gemerkt. Ich meine, die Gruppenphase, egal wie, überstanden. Ich glaube, da wächst irgendwo was heran. Ist eine wirklich super Truppe mit ja auch wirklich viel Qualität. Jahr für Jahr fängt man einiges auf. Tut jetzt zwar nichts zur aktuellen Sache, wäre die Frage ganz einfach zu beantworten ist von dir. Der Trend ist deutlich positiv und die Frankfurter weisen sich da oben fest.
Ja, schließe ich mich an, wobei das natürlich auch daran liegt, dass die anderen Teams jetzt nicht unbedingt den Eindruck erwecken, dass sie eine stärkere Phase haben als die Eintracht, wenn ich an Freiburg denke. Und dahinter kommen natürlich mit Leipzig und Dortmund noch vermeintliche Top-Teams, aber ich glaube auch, dass Top 4 da die Eintracht auf jeden Fall drin bleibt.
Okay. Ja, und ein Top-Spiel am Wochenende steht ja dann auch bevor, Fabi. Müssen wir mal gucken, ob wir uns das auch wieder zusammen anschauen. Da gastieren die Frankfurter dann nämlich in der Allianz Arena. Ne? Das wird mit Sicherheit auch ein richtiges, klasse Spiel werden, wo die Bayern auf jeden Fall auch sehr gefordert werden. Gut, dann lass uns doch mal mit den Mannschaften weitermachen. Ja, die eine beißt sich auch weiterhin oben fest, lässt auch nicht los. Und die andere Mannschaft, ja, für die geht es immer weiter gen Abstiegsplatz, haben den Turnaround immer noch nicht geschafft. Wir sprechen vom Spiel Union Berlin gegen die TSG Hoffenheim.
Oh, da darf ich bitte anfangen.
Oh, okay.
Ja, weil ich habe sehr oft genug in Frage gestellt, beziehungsweise ja, mir auch mal so eine leichte Kritik. Sören, wie wurde es genannt? Sagt dem Bayern-Fan mal irgendwie, dass es egal ist, wie die Punkte zustande kommen oder
Ja, das
irgendwie
stimmt.
sowas in der
Ja.
Richtung. Und ich habe tatsächlich meinen Augen nicht getraut, als ich die Unioner in der zweiten Halbzeit Fußball spielen habe sehen, weil sie wirklich im Stile wirklich einer richtig, richtig guten Bundesligamannschaft das Spiel in der zweiten Hälfte übernommen haben. Es war phasenweise klasse Fußball, den die Unioner da gespielt haben. Unverhältnismäßig viel Spielanteile, viel Ballbesitz. Ja, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, ich bin nach wie vor noch begeistert. Ich glaube, ihr hört es auch.
Eine ganz
Und
neue Seite eigentlich der Unioner, ne?
ja, und vollkommen verdient 3:1 phasenweise die TSG an die Wand gespielt, die, glaube ich, ja, in bestimmten Phasen des Spiels, glaube ich, ja, teilweise auch überfordert war. Ich glaube, so kann man das definitiv ausdrücken. Und ja, das macht definitiv Lust auf mehr. Willkommen, Union.
Wow. Also so viel Enthusiasmus hätte ich jetzt um die Uhrzeit definitiv nicht mehr erwartet, aber ja, wenigstens eine Berliner Mannschaft, die ja im Fabi Spaß macht.
Das stimmt.
Aber so in dir doch
Liegt wahrscheinlich
natürlich.
an den Farben.
Ah, okay, guck mal da. Und dir so?
Ja, gut, also man muss ja sagen, dass Union davon profitiert hat, dass die TSG gerade in der ersten Halbzeit die Berliner noch am Leben gelassen hat. Es hat ja in den ersten 45 Minuten im Prinzip alles für Hoffenheim gut ausgesehen. Wenn ich an den verschossenen Elfmeter denke, dann hatte ja auch Bischoff noch eine große Chance für Hoffenheim und war das sicherlich das 1-0 zur Halbzeit sehr schmeichelhaft für Union, aber dann kann ich mich nur anschließen. Also zweite Halbzeit fußballerisch top. Auch mit viel Kampf dann natürlich auch und ja, auch in dem Sinne zweite Halbzeit verdienter Sieg dann auch.
Ja.
No, da muss jetzt aber ein bisschen mehr kommen, Sören. Komm, die zweite Halbzeit von Union.
Ja, du hast das schon alles vorweggenommen. Was soll man da noch zu sagen? Viel spannender wäre natürlich, was unser TSG-Fan hier in der Runde zum Negativlauf
Ich
sagen
kann
kann
dir sagen, was der gemacht hat. Der hat am Sonntag zur Leverkusen Bettwäsche gewechselt.
jetzt.
Leverkusen Kopfkissen, TSG Bettwäsche, hör mal, da komplett. Nein, also ja, die TSG, aus den letzten 9, jetzt 10 Spielen nur einmal gewonnen. Also die Mannschaft von André Breitenreiter hat enorme Probleme und jetzt gerade zur Rückrunde müssen wirklich viele Faktoren zusammenkommen, dass die TSG da überhaupt mal wieder in die Erfolgsspur zusammenkommen. Ne? Also der Dolberg muss auf jeden Fall einschlagen, von dem sich viel erhoffen. Ein André Kramaric muss jetzt auch mal langsam zusehen, dass er mal wieder trifft. Der kam ja jetzt am Wochenende ja auch nur von der Bank. Ja, dann viele einfache Gegentore, wie jetzt in den ersten 15 Spielen, haben sich ja teilweise selber da hinten die Dinger reingehauen. Ja, defensiv, jetzt am Wochenende, erste Halbzeit sah wirklich gut aus. Zweite Halbzeit, Sören, hast es angesprochen. Ja, wirklich schwindelig gespielt hinten, gar nicht hinten rausgekommen, keine Entlastungsangriffe mehr gefahren. Ja, du startest wirklich richtig gut. Du sagtest gerade, Bischoff ist da wirklich komplett blank frei vom Tor, schiebt den Ball dann 5, 6 Meter am Tor vorbei. Dann der Elfmeter, das war die einzige Druckphase, glaube ich, der Unioner, mal so für 10, 15 Minuten, wo der Elfmeter war. Aber dann belohnt sich die TSG sogar für eine wirklich gute erste Halbzeit. Kontert Union, was Union eigentlich sonst auch gar nicht passiert, im eigenen Stadion aus. Richtig schön gemacht bei drei Stationen über Angelinho hinten raus und dann vorne Bebou, der ja sein Comeback gegeben hat. Trifft dann auch sofort. Und was dann in der zweiten Halbzeit einmal Union abgefackelt hat, aber auch die TSG komplett, keine Ahnung, wie als ob sie den Stecker bei der TSG gezogen hätten. Ja. Völlig verdienter Sieg der Unioner. Also bis zum 1-1, das war die 72. Minute, hatte Union ja schon ein Torschussverhältnis von 11:0. Da hätten sie ja schon viel, viel früher schon zum Ausgleich und zur Führung kommen können. Ja, und wieder in die Tore fallen. Zweimal gleiche Muster, zweimal Ecke Trimmel, zweimal Kopfball Dokje. Ja, schon die Kopfballtreffer 9 und 10 für die Unioner. Also Liga-Bestwert, weit vor vielen anderen. Ja, TSG hat dann, ja.
Also was mich wundert, oder vielleicht kannst du da auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, warum Sebastian Rudi in dieser Saison noch gar keine so wirkliche Rolle spielt. Ich habe jetzt mal geguckt. Er hat nur einmal gestartet und zwar gegen Köln. Und sonst ist er meist immer nur reingekommen. Dann auch insgesamt 5 Einsätze, wo er gar nicht zum Spielen kam. Also das wundert mich auch gerade, wenn ich an Angelo Stiller denke, der ja jetzt zumindest auch gegen Union überhaupt nicht gut gespielt hat. Da so einen Ordner in der Hand oder einen Ruhepol zu haben in der Mannschaft wäre ja eigentlich gar nicht so schlecht.
Also du wirst mir mit Sicherheit nachsehen. Also so nah bin ich jetzt auch nicht an der TSG dran. Da müsstest du wahrscheinlich mal die ein oder anderen Foren vielleicht mal
Na
durchforsten.
gut.
Aber vielleicht hat Fabian eine Vorahnung oder eine Vermutung.
Guck bei Twitter nach.
Nein, aber du hast recht. Also jetzt Sebastian Rudi, den Name, stimmt, den habe ich auch schon
Ja, doch.
lange nicht mehr gehört. Aber im Mittelfeld ist die TSG ja. Geht da
Ja,
wirklich
gut, aber.
den jungen Weg, ne? Du hast gerade gesagt, Stiller, Geiger, dann hast du jetzt hier den jungen Bischoff noch gehabt. Ich weiß nicht, oder ob da Differenzen zwischen ihm und Breitenreiter momentan sind oder schon längere Zeit sind, kann ich hier nicht sagen. Für die TSG sieht es auf jeden Fall ganz, ganz schlecht aus und da muss ziemlich, ziemlich schnell was passieren und auch mal langsam wieder angefangen werden zu punkten. Kommt jetzt am Wochenende, nee, unter der Woche gastiert der VfB bei der TSG, also. Ja, auch schon so ein richtungsweisendes Spiel für die TSG. Wenn sie das vergeigen, ja, der VfB wieder dran und die TSG auch dann wirklich mittendrin im Abstiegskampf, ne? Ja.
Wie viele Punkte haben die jetzt? 20, oder?
Die sind jetzt, glaube ich, nur noch 3 Punkte, meine ich,
18.
auseinander.
18 Punkte haben die jetzt?
Hoffenheim 18 und Stuttgart 15 auf 16, ja.
Ah, okay. Also auch ganz, ganz spannend. Aber ich sage es nochmal, Potenzial ist in der Mannschaft, aber es muss auch mal langsam wieder abgerufen. Fabi, für dich als Freund von André Breitenreiter, überlebt er die Saison oder wird die TSG dann nochmal, ja, wie, je nachdem, wie die nächsten Wochen laufen, dann doch nochmal die Reißleine ziehen?
Es kommt natürlich, nein.
Nein. Okay.
Willst du noch ein Argument dazu oder soll was
Ja, wenn du noch
einfach
eins hast,
stecken lassen?
hau raus.
Weil er meiner Meinung nach noch nie langfristig oder mittellangfristig bei einem Verein bewiesen hat, dass er Bundesliga-Trainer sein kann. Und die Überraschung oder die Wahl auf ihn für mich eigentlich eher sehr, sehr überraschend war.
Also höre ich heraus, man muss einfach das Vertrauen in die Leute haben und einfach Zeit geben. Was man im ja, Bundesliga-Geschäft nicht wirklich hat, ne?
Die hat nur Labbadia, die Zeit.
Also diese Übergänge von Fabi, die sind heute überragend. Da wären wir nämlich dann, du hast es angesprochen, beim VfB Stuttgart und auch ein Trainer, dem ja bisher bei keinem Verein so wirklich auch die Zeit gegeben wurde. Ja, kommen wir zum VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart übers Spiel, gerade die erste Halbzeit, hüllen wir mal am besten den Mantel des Schweigens. Die zweite Halbzeit der VfB, die aktivere, bemühtere Mannschaft, auch mit der ein oder anderen guten Chance, gerade zum Schluss wäre da fast nur der Lucky Punch gelungen. Unterm Strich hat der VfB Stuttgart einen Punkt geholt, ne?
Und 2 verloren.
Und vielleicht 2 verloren, aber ja, im Gegensatz zur Konkurrenz vielleicht auch wieder einen Punkt gewonnen, ne? Also ich glaube, man hat gesehen, ein bisschen die Handschrift von Bruno Labbadia schon mal. Ja, doch, doch, ihr könnt jetzt beide lachen, aber macht euch ruhig lustig. Aber rein vom Einsatz her kann man der Mannschaft, glaube ich, überhaupt keinen Vorwurf machen. Haben füreinander gekämpft, die Einstellung hat gestimmt, waren bemüht, wobei die Mainzer jetzt auch jetzt nicht so einen super Auftritt abgeliefert haben. Aber gerade die zweite Halbzeit war der VfB auf jeden Fall mutiger, offensiv bemüht. Ja. Also von daher gehen auch 1-0 in Führung durch Guirassy, macht das 1-0. Dumm natürlich dann, dass 3 Minuten später dann sofort der Ausgleich fällt durch einen, ja, einen Elfmeter, den Amada verschuldet, sieht er im Rücken nicht Barreiro und haut ihn dann ja, komplett von hinten um, tritt in die Achillessehne und Ingvardsson trifft dann für die Mainzer zum Ausgleich aus Elfmetern. Ja, und in der zweiten Halbzeit mehr Chancen hatte der VfB. Die Mainz hat zwischendurch einmal durch Unisivo, war glaube ich ein Lattenschuss dabei. Aber alles in allem war der VfB schon bemüht und hatte auch die besseren Chancen. Mit etwas mehr Glück geht der VfB da auch als Sieger vom Platz.
Ja, absolut. Also ich war wirklich schockiert auch vom Auftritt der Mainzer. Also das war ja spielerisch stark limitiert. Und klar wissen wir, Mainz in den letzten Jahren hat sich nicht hervorgetan mit Offensivfußball, aber das war schon sehr erschreckend. Das hatte, glaube ich, nicht so wirklich was mit Bundesliga-Niveau zu tun. Deshalb würde ich auch klar sagen, dass der VfB da die große Chance hatte, auf jeden Fall 3 Punkte zu holen.
Ja, Lauf- und Sprintbereitschaft waren beim VfB auf jeden Fall, glaube ich, deutlich zu erkennen. Kein Vergleich zu den Spielen davor. Und Fabi, wie ordnest du denn? Ich weiß nicht, ob du die Konferenz geschaut hattest, aber nach Schlusspfiff ja, gab es sowohl Applaus als auch schon vereinzelte Pfiffe der Stuttgart-Fans. Kannst du das verstehen? Oder wie würdest du das
Boah.
einordnen? Ich war da schon ein bisschen überrascht, weil du konntest der Mannschaft, glaube ich, zu dem Zeitpunkt jetzt keinen Vorwurf machen, dass sie sich da nicht bemüht hätte.
Also die Pfiffe kann ich definitiv nicht verstehen, um ehrlich zu sein. Ob du jetzt in Euphorie ausbrechen musst nach der Leistung am Samstag, ja, weiß ich auch nicht. Bin ein bisschen zwiegespalten. Ihr habt vollkommen recht. VfB hatte richtig gute Tormöglichkeiten, auch schon vor dem Führungstreffer. Die Möglichkeit, letztendlich in Führung zu gehen, auch dann in der zweiten Halbzeit. Am Ende hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl oder die, ja, große Hoffnung, nicht, weil ich irgendwas gegen die Mainzer habe, aber halt einfach den Stuttgarter dann halt dann, ja, so ein bisschen Parallelen zu dem einen oder anderen Spiel in der Hinserie, ja, irgendwie so im Gefühl hatte, okay, es könnte der Lucky Punch werden, den man ja oft verpasst hat. Dann hat er Oder dann hatte man das Spielglück auf seiner Seite. Am Ende des Tages war es dann vielleicht einfach auch ein bisschen zu wenig, um den Sieg dann eben auch zu erzwingen. Trotz alledem war es jetzt eine Leistung, mit der man durchaus in die nächsten Wochen gehen kann. Also man hat, ja, Sören meinte 2 Punkte verloren von mir aus, aber immerhin besser als mit einer Niederlage zu starten und trotz alledem phasenweise zumindest richtig gute Ansätze gezeigt.
Da bin ich ja froh, dass du das auch so gesehen hast.
Und ich
Und?
muss das natürlich auch sagen, er ist nicht nur hübsch und sieht gut aus, er hat auch Emotionen in sich, hat man beim Führungstreffer gesehen.
Oh ja.
Ich hatte ihn gar nicht mehr so in Erinnerung, aber es war ja schon fast ja, die Light-Version von Jürgen Klopp, nur dem Alter geschuldet, dass er nicht so hoch abgehoben ist beim Jubel. Aber auf jeden Fall sieht man, dass er voll bei der Sache ist.
Ja, und Fabi, du als Bayern-Fan, falls du dich noch ein bisschen zurückerinnerst oder die Bundesliga-Classics mal aufrufen willst heute Abend noch, also die Torjubel von Bruno Labbadia sind ja auch schon mehr oder weniger legendär mit seinem Goldkettchen da noch, was er früher noch getragen hat. Und der ist, glaube ich, als Stürmer gerade bei der letzten Szene von Wagnoman, glaube ich, wo der Ball aus 1 Meter noch ja, 15 Meter drüber geschlagen wird. Also die hätte er früher als Stürmer definitiv reingemacht, ne? Also gerade im Offensivbereich würde er da wahrscheinlich noch ein bisschen ja, den Jungs was mit auf den Weg geben können.
Ja, vielleicht nennen Sie ihn ja auch in Stuttgart anstatt Trainer, Coach oder Bruno einfach der Striker.
Striker. Striker bei dir. Ja gut, kommen wir zu anderen Strikern. Kommen wir unter anderem zu, wen haben wir da? Steffen Tigges zum Beispiel. Kommen wir zu dem Spiel, wo laut Aussagen etwa 100.000 Zuschauer hätten zum Spiel kommen können. Der erste FC Köln gewinnt das Samstagabend-Topspiel mit 7:1 gegen Werder Bremen. Ein Ergebnis, was, ja, glaube ich, keiner vorhersagen konnte oder jetzt im Nachhinein, glaube ich, auch noch nicht so wirklich glauben kann. Aber die Bremer wirklich von, ja, mit 3 individuellen Fehlern in den ersten 20 Minuten, ja, den FC quasi eingeladen und danach hat der FC sich wirklich in den Rausch gespielt.
Ja, und auch jeden Fehler eiskalt ausgenutzt. Ich würde die Bremer ähnlich vergleichen mit den Schalkern, was die Tore betrifft. Haben ja auch versucht, wieder relativ hoch zu stehen und wurden dann eiskalt ausgekontert. Ich glaube, im Prinzip, ja, nach 15, 16 Minuten war das Spiel schon entschieden, weil die Kölner wirklich jeden Fehler eiskalt ausgenutzt haben. Beim 1:0, klar, ist irgendwie jeder zweite bei den Kölnern gelandet. Ja, und dann verlierst du das Spiel so deutlich, aber auch in der Höhe absolut verdient. Also die Bremer waren überhaupt nicht da, unglaublich viele Fehler gemacht. Ja, und das war sehr, sehr gute Werbung für Tigges, der seinen Stammplatz ja oder seinen Platz vorne drin auf jeden Fall gegen Davy Selke verteidigen muss.
Ja. Fabi, wie würdest du dich als Trainer fühlen, wenn du 2 Tage vor dem Spiel schon die Aufstellung des ersten FC Köln in der Hand hast, dich komplett darauf einstellen kannst, weißt, wie der erste FC Köln eigentlich schon seit Beginn von Steffen Baumgarts Amtszeit spielt und dann kriegst du wirklich jeden Angriff immer nach dem gleichen Muster um die Ohren. Wie fühlst du dich da als Trainer? Machst du dir da selbst einen Vorwurf oder sagst du der Mannschaft, habt ihr nicht auf mich gehört? Der Sören hat gerade angesprochen, da Tore stehen. Spätestens nach dem 3-0 hätte man da, glaube ich, schon auf Schadensbegrenzung umschalten können, oder?
Ja, wie fühlst du dich? Du fühlst dich allein gelassen oder im Stich gelassen. Das ganze Ergebnis ist einfach nur Quatsch und lächerlich aus Bremer Sicht. Ich meine, solche Ergebnisse gegen Mannschaften, die zumindest nahe auf Augenhöhe sich duellieren, darf es eigentlich nicht geben. Und da gibt es auch keine Entschuldigung. Klar, für die Kölner war es natürlich ein Sahnetag, der wird in die Geschichtsbücher eingehen. Es hat alles funktioniert, es war einfach nur perfekt. Trotz alledem, was nicht passieren darf, ist dann eben die Art und Weise, wie sich Bremen präsentiert hat. Unabhängig davon, wie die bisherigen Spiele in der Hinrunde liefen, aber sowas kann schon auch, wie sagt man, einen Knacks bedeuten, der vielleicht durch die Mannschaft geht, weil es war ja phasenweise dann schon wirklich nahe
Demütigung,
dem Aufgeben. Ja, Demütigung. Und man sah ja von keinem einzigen Spieler irgendwo ein gewisses Aufbäumen. Selbst die Führungsspieler in der Mannschaft haben es dann irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur noch hingenommen. Ja, und es war verdammt traurig, um ehrlich zu sein. Und es gibt auch eigentlich keine Erklärung dafür. Das ist ja noch viel schlimmer.
Ja, wie schon gesagt, du machst das Spiel selber kaputt mit drei wirklich indiskutablen, vermeidbaren, unnötigen Fehlern, wo du den FC dreimal einlädst. Ne? Das 1-0, der Freistoß, die Variante war mit Sicherheit von Duxch gut gedacht, ne? Aber die Ausführung bzw. den Ball, der da zurückgespielt wird, ich weiß gar nicht, wer den Ball auf Duxch zurückgespielt hat, war ja schon unsauber und dann fliegt dir da der erste Konter um die Ohren, wobei man da ja, glaube ich, auch sagen muss, vorm 16er war ja wirklich ein totales Ping-Pong, da haben die Bremer ja sogar noch Pech, dass sie da nicht den Ball bekommen, ne? Da haben die Kölner ja wirklich mehr als Glück gehabt, dass dann plötzlich der Ball dann bei Meiner irgendwann dann landet nach viermal hin und her Stocherei. Ja, dann das Tigges-Tor kurz vor, nach der Mittellinie, da weiß ich nicht, warum Pavlenka überhaupt so einen weiten Ausflug macht, weiß nicht, ob ihr mir das erklären könnt. Ja, und dann, der FC hat dann halt auch einfach weitergemacht. Ne? Hätte ja auch sagen können, nach dem 3-0 so, jetzt machen wir mal ein bisschen ruhiger. Aber die waren ja so heiß, 126 Kilometer bei dem Spiel abgerissen. Wirklich verdammt stark und haben immer weiter nach vorne gespielt. Und es hat auch einfach alles funktioniert. Ne? Jede Hereingabe wurde verwertet. Der Anschuss von Füllkrug da kurz vor der Halbzeit, 5-1 am Kopfball nach einer Ecke. Ja, aber selbst danach, die Bremer weiterhin auch in der zweiten Halbzeit offen, da hätten auch noch mehr Tore fallen können. Ne? Also von daher.
Ja, und wenn Bremen so weitermacht, muss man wirklich aufpassen. Und ich habe das Gefühl, dass die Rückrunde nicht so erfolgreich wird für die Bremer. Sie haben schon in der Hinrunde am Maximum gespielt, haben natürlich auch ein paar glückliche Ergebnisse geholt, wie zum Beispiel gegen Dortmund. Aber die nächsten Spiele werden dann auch so ein bisschen zeigen. Sie haben jetzt das Heimspiel gegen Union Berlin. Wo man eigentlich sagen kann, zu Hause gegen Union kann man auch punkten und dann am Wochenende direkt Wolfsburg. Also das wird sich jetzt schon entscheiden, in welche Richtung es auch gehen wird für Bremen.
Ja, und für die Kölner, glaube ich, müssen wir auch festhalten, Fabi, hatten ja davor, vor dem Bundesliga-Break, da vor der Winterpause, die letzten 3-4 Spiele auch am Stück alle verloren, krochen da ja auch schon ziemlich auf dem Zahnfleisch. Und das war jetzt auch so ein richtiger Befreiungsschlag. Ne? Die Mannschaft von Steffen Baumgart war ja die Mannschaft, die meisten Großchancen hat auch liegen lassen. Und bei dem Spiel war es dann wieder so das Ketchup-Flaschen-Prinzip. Ne? Entweder gar nichts oder dann alles auf einmal. Ne?
Ja, die Pause hat gut getan und der Gegner hat mitgespielt, beziehungsweise eigentlich nicht gespielt, aber konsequent jeden möglichen Fehler letztendlich auch ausgenutzt. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, perfekter Start. Kann es jetzt natürlich breiten Schultern am Dienstag in der Allianz Arena auflaufen. Wäre, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen, wenn das Ergebnis anders ausgegangen wäre jetzt am Wochenende, am Samstag. Und jetzt hast du natürlich auch die komfortable Situation, da wirklich frei aufspielen zu können.
Ja, richtig. Ja, der FC jetzt mehr oder weniger eigentlich im Soll, jetzt quasi mit Endigung des 17. Spieltages dann wahrscheinlich 20 Punkte auf dem Konto, 40 waren als Ziel gesetzt. Also mehr als, gut im Soll soweit, was das angeht. Ja, Gut, dann Fabi, du hast vorhin die Mannschaften angesprochen, die im Abstiegskampf sich gut präsentiert haben oder weniger gut präsentiert haben. Eine Mannschaft, die sich am Sonntagnachmittag mehr als gut präsentiert hat und auch sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Auch die neuen Spieler, die verpflichtet wurden, war der FC Augsburg bei Borussia Dortmund.
Boah, ja, ich glaube, ganz schwierig zusammenzufassen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass Dortmund die bessere Mannschaft war in jeglicher Hinsicht. Also Spielaufbau, mit ausgenommen mit natürlich den individuellen Fehlern, die Qualität, die auf dem Platz stand. Man hatte permanent auch die 90 Minuten das Gefühl, auch wenn die Augsburger immer wieder geschafft haben, zum Ausgleich zu kommen, okay, wenn die Dortmunder wieder eine Schippe drauflegen, wird es auf jeden Fall reichen. Am Ende des Tages kam es dann auch so. Die Frage ist natürlich, oder wenn ich jetzt, sagen wir mal so, die Dortmunder Jungs und Grüße an alle unsere Fans oder Dortmund-Fans, die uns hören, auf die Art und Weise unterstreichst du halt einfach, warum du im Grunde genommen eigentlich nur auf Platz 6, 5 irgendwo unterwegs bist. Weil ich glaube, die Augsburger, ohne das jetzt böse zu meinen, aber im Grunde genommen, wenn du das dir gegen Gegner erlaubst, die vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Qualität auf den Platz bringen, dann gewinnst du so ein Spiel eben nicht 4 zu 3. Und das bereitet schon Sorgen. Also nach vorne natürlich top, Bellingham, die Zentrale auch mit Salih Özcan, wirklich auch ein gutes Spiel gemacht, fand ich sehr präsent in den Zweikämpfen. Aber die Abwehrleistung beziehungsweise die individuellen Fehler, ja, die nehmen dich halt im Moment aus den Top 2, Top 3 in der Bundesliga raus.
Sehr gut zusammengefasst. Es sind immer noch oder weiterhin die gleichen Probleme, die der BVB ja jetzt schon seit 2, 3 Jahren hat. Offensiv, du hast es gesagt, lässt sich jedes Spiel eigentlich immer gut anschauen. Du machst auch immer eigentlich deine 2, 3 Tore, aber du kannst halt nicht jedes Spiel 4, 5 Tore schießen, wenn du hinten immer 2, 3 kriegst, ne? Also da muss der BVB unbedingt zusehen, dass wenn er oben wieder rankommen will und sich wirklich als Bayernjäger Nummer 2 sehen will, muss er gucken, dass er die Abwehr hinten stabil kriegt.
Ich meine, man muss ja auch fair sein. Ich meine, am Ende des Tages, wenn du jetzt in Mainz gewinnst, dann interessiert es keinen mehr, wie du am Samstag gestartet bist. Aber trotzdem die Art und Weise, wenn man nur auf dieses Spiel geht, es ist schon so, dass man ja wirklich immer so ein bisschen zwiegespalten ist und irgendwie trotzdem auch immer das Gefühl hat, ja, am Ende wird's reichen, aber ich lege mich fest gegen eine Mannschaft, die ein bisschen höher in der Tabelle steht. Kannst du so ein Spiel dann eben auch mal unentschieden spielen und verlieren?
Ja, und gerade diese individuellen Fehler, es war nicht nur jetzt beim Dortmund-Spiel so, es waren ja auch bei einigen anderen Spielen. Es sind Fehler, die für mich teilweise wirklich unerklärlich sind. Mal ist es einfach nur ein klarer Ball, der einfach nur weggedroschen werden sollte. Dann gerade diese Bälle, die hinten kurz rausgespielt werden. Da sind diese Saison schon so viele Tore durch verschuldet worden. Also, es ist eine Qualitätsfrage der Spieler, es ist eine Kopfsache, ich weiß es nicht. Also wollen die Spieler teilweise zu viel, anstatt einfach den einfachen Weg zu spielen? Mir fehlen da so ein bisschen, ich weiß nicht. Teilweise wird
Die
zu
Worte.
umständlich gespielt. Ja, die Worte, teilweise wird da zu umständlich einfach gespielt, oder?
Ja, ich glaube schon, dass es auch in gewissen Teilen eine Qualitätsfrage ist. Gerade wenn ich an Schlotterbeck denke, der hatte in dieser Saison schon einige Fehler drin. Dortmund ist halt nicht Freiburg. Da musst du halt wirklich jedes Wochenende auf Top-Niveau verteidigen. Und da muss man wirklich sagen, da ist noch deutlich Luft nach oben. Und wenn du jedes Wochenende irgendwie da so einen Bock drin hast, dann wird es halt schwierig. Und auch Salih Özcan, das war sicherlich nicht das beste Spiel von ihm. Also klar, Dortmund rettet sich im Moment mit der super Offensive, aber defensiv ist das definitiv nicht Spitzenniveau.
Ich habe noch eine Sache, die dann wirklich auch interessant werden wird. Ich meine, das Schöne ist ja die Breite im Kader bei den Dortmundern, muss man ja wirklich sagen, weil unglaublich viel Qualität auch in dem Kader unbestritten steckt. Aber ich bin auch mal gespannt, wenn alle fit bleiben. Eigentlich ist es ja immer so eine Diskussion, die rund um den FC Bayern aufkommt. Ja, ich weiß, ist natürlich auch eine Dreifachbelastung auch bei den Dortmundern. Aber wenn jetzt Marco Reus zurückkommt, du hast jetzt Niki Süle auf der Bank gehabt, ja, wie sich das im Laufe der nächsten Wochen wirklich weiterentwickelt, wie die Stimmung auch in der Mannschaft sein wird. Du hast jetzt Moukoko, um ehrlich zu sein, der für mich, wenn Allaire fit ist, nichts in der ersten Elf zu suchen hat, trotz seinem Talent, was er mit sich bringt. Aber es wird ziemlich spannend sein in den nächsten Wochen, wie sich so dieses Klima und die Stimmung im Team auch entwickelt bei den Dortmundern.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt kann Edin Terzic auf jeden Fall wieder nach dem Leistungsprinzip aufstellen. Nicht so wie noch, sage ich jetzt mal, in der Hinrunde, wo sich die Mannschaft in den meisten Spielen eigentlich aufgrund der ganzen Verletzungen teilweise oder meist selber aufgestellt hat. Ne? Jetzt geht es da wirklich bei vielen Positionen Mann gegen Mann und da entscheidet dann die Trainingswoche und nicht die Sympathie oder ich habe Glück, mein Partner ist verletzt oder sowas alles. Ne? Also ich bin da echt mal gespannt. Da würde es zu einigen spannenden Duellen kommen. Ne? Auch ein Donny Malen war jetzt nicht überragend jetzt am Wochenende. Ne?
Nein, also das ist auch für mich ein Spieler, das tut mir leid, aber alles, was er eigentlich im Vorfeld an Versprechen aus Eindhoven mitgebracht hat, ist er alle schuldig geblieben, meines Erachtens. Normalerweise ist er für mich ein Spieler maximal für die Bank.
Ja, da müssen wir mal schauen, wie dann so ein Gittens oder ein Wayner dann mal ja auch über einen längeren Zeitraum dann mal vielleicht verletzungsfrei bleiben und dann auch mal ja Leistung über mehrere Wochen dann abliefern, ne? Und nicht immer nur so vereinzelt dann die Spiele. Ja, der BVB wird auf jeden Fall, glaube ich, uns weiter in die nächsten Wochen beschäftigen und ja, für die eine oder andere Überraschung positiv wie negativ auf jeden Fall gut sein. Aber zum FCA, Fabi, vielleicht noch ein Wort. Also ist, glaube ich, die Mannschaft, die ja, glaube ich, den Abstiegskampf so mit am besten meistern könnte jetzt, oder? So rein vom Gefühl her, jetzt vom Auftritt her, also.
Naja, was war es für ein Auftritt? Was war es für ein Auftritt? Du warst eigentlich spielerisch komplett unterlegen. Ich meine, das ist normal, wenn du gegen Borussia Dortmund spielst. Was man aber den Augsburgern wirklich zugutehalten muss, ist, dass sie in der Lage waren, viele Fehler der Dortmunder dann auch auszunutzen in Form von Toren oder von Effizienz. Und das ist letztendlich das, woraus dann auch ankommt. Die Neuzugänge im Winter müssen sich natürlich auch noch entwickeln in den nächsten Wochen. Aber trotzdem, denke ich, war es, ich habe es ein paar Mal heute schon gesagt, irgendwie komme ich mir mittlerweile auch ein bisschen komisch vor, aber es war ein Auftritt, auf den man durchaus aufbauen kann.
Gut, dann lasst uns den Spieltag doch beenden mit dem Topspiel am Sonntagabend. Ja, Borussia Mönchengladbach verliert sein Heimspiel zu Hause gegen die Werkself aus Leverkusen. Glückwunsch an Carsten. 3-2 Auswärtssieg. Ja, die Leverkusener sowas wie ja, der Angstgegner der Gladbacher zu Hause. Ja, Leverkusener effektiv, defensiv 70 Minuten lang sehr stabil gestanden und ja, dreimal wirklich ihre absolute Spitzenqualität im Umschaltspiel ausgespielt sollen.
Ja, absolut. Für mich war Leverkusen vielleicht so das Atletico Madrid der Bundesliga. Nur auf die Defensive ausgerichtet und dann halt die Umschaltsituation mit, ja, sie haben halt brutal schnelle Spieler da vorne drin, mit Frimpong klar rechts außen oder dann Adli, Diaby, das sind Spieler, die natürlich dann auch perfekt in dieses System passen und Gladbach war sicherlich bemüht, aber hat sich dann eben auch an diesem Defensivbollwerk ohne Jonathan Tah, muss man ja auch dazu sagen, war die Leverkusener Defensive dann doch ein bisschen besser. Und da hatte Gladbach kein Rezept gegen und ist dann eben in die Konter gelaufen, beziehungsweise haben das dann eben nicht gut verteidigt. Und von daher ein definitiv verdienter Sieg für Leverkusen.
Gladbacher zu Beginn mit viel Ballbesitz, Feld überlegen, aber so im letzten Drittel nicht wirklich gefährlich geworden. Und dann fliegt er dann halt, ja, ist es Bakker, der einen Abstauber da verwehrt in einem Pfostenschuss vorher von Lojek. Adli macht dann hinterher aus dem Befreiungsschlag von Tapsoba, gewinnt er das Laufduell gegen Elvedi, macht das 2-0. Ja, und die Gladbacher stehen dann so ein bisschen da und wissen selbst nicht, wie ihnen geschieht. Zweite Halbzeit nach dem 3-0 hinterher durch Amiri, habe ich ehrlich gesagt gedacht, so, das war's. Aber dann hat Xavi Alonso ja auch mal munter durchgewechselt, war, glaube ich, ein Dreifachwechsel, den er da vollzogen hatte. Sind die Gladbacher noch in der 82. und 93. durch Stindl rangekommen. Gladbacher haben es versucht, wenn du hast es gerade angesprochen, in der zweiten Halbzeit hatten auch gute Chancen durch Elvedi Kopfball und durch Player. Aber unterm Strich war es dann doch schon zu wenig eigentlich, wenn man wirklich noch mit um Europa mitspielen möchte für die Gladbacher. Ich weiß ja nicht, Fabi, wie du die Gladbacher so einschätzt oder wie du das Spiel gesehen hast, aber die Leverkusen haben, glaube ich, ihren positiven Aufwärtstrend der letzten Wochen schon vor der Pause. Hatte Xavi Alonso ja ein Augenmerk erstmal auf die Defensive gelegt, was er jetzt, glaube ich, in der Winterpause auch wirklich ausgebaut hat und gefestigt hat. Und ja, die Stärken spielen auf jeden Fall momentan ziemlich gut aus, ne?
Ja, im Grunde genommen für die Gladbacher Winter ohne Sommer, um das Vorspiel auch noch zu Ende zu bringen. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Ich glaube, 70 Minuten starke Leverkusener, nicht nur wegen der 3:0-Führung, sondern einfach, weil sie ihre Stärken nahezu perfekt ausgespielt haben. Es kann nicht jede Situation zum Tor führen oder klappen, sondern man hat einfach wirklich aus der Qualität, die man unbestritten in der Mannschaft hat, das heißt dieser Speed, dieses Tempo, letztendlich wirklich auch das Beste macht, gleichzeitig unglaublich gutes Abwehrverhalten in der Art und Weise, wie sie die Spielsituationen einfach eng zugemacht haben. Ja, logischerweise, wenn du dann auch die Effizienz auf den Platz bringst, was vielleicht auch in der Vorrunde, vor allem an den ersten Spieltagen gefehlt hat. Ich meine, es lag nicht an den Torchancen, wenn man ehrlich ist.
Nein, richtig.
Und dann gehst du 3:0 in Führung. Das ist Teil 1. Teil 2 ist dann natürlich sehr wackelige letzte 20 Minuten, was aber vielleicht auch, glaube ich, in dem Stadium oder in dem Entwicklungsprozess, in dem die Mannschaft steckt, auch mit ihrem Trainer zusammen, Xabi Alonso, vielleicht auch einfach mal gestattet sein muss, dass du da vielleicht auch nach dem Anschlusstreffer einfach mal ein bisschen ins Schwimmen kommst. Trotz alledem, es hat am Ende zu 3 weiteren Punkten gereicht. Und der wievielte Sieg in Folge? Der 4.
Müsste der 4. glaube ich gewesen sein, ja.
Ja, absolut voll im Soll. So muss es weitergehen.
Ja, und auch ein paar ganz spannende Personalien werden da wahrscheinlich in den nächsten Wochen bei den Leverkusen dann noch zum Tragen kommen. Sören, du hast es gerade angesprochen, also wie es da mit Jonathan Tah weitergehen wird. Xavi Alonso ist ja, glaube ich, ein Verfechter der Dreierkette. Und ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, Jonathan Tah ist da nicht so der bevorzugte Spieler, ne? Da wird ja, glaube ich, eher der offensive Aufbau von Tapsoba bevorzugt. Warten wir mal ab, wenn dann in den kommenden 1-2 Wochen Florian Wirtz dann noch mehr Spielpraxis bekommen wird. Wird Leverkusen wahrscheinlich die Mannschaft sein, die dann wahrscheinlich mit am schnellsten von unten dann wieder nach oben ranrobben wird. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. So, dann sind wir soweit durch und dann würde ich sagen, Fabi, womit wollen wir starten? Mit den Tipps oder mit deiner Lieblingskategorie?
Gewinner des Spieltags.
Der Gewinner des Spieltages ist für mich Union Berlin. Die zweite Halbzeit runtergespielt haben, mit wie viel Leidenschaft, Begeisterung, mit welchem Glauben das Spiel noch zu drehen, wie qualitativ gerade in der Offensive, war schon verdammt stark. Hätte ich es jetzt so auch nicht erwartet.
Von für mich, Seide Janko vom VfL, hat Christian Gabora sehr gut ersetzt und entwickelt sich immer mehr zu einer wirklichen Alternative als Rechtsverteidiger im VfL.
Jetzt bin ich gespannt.
Für mich Sat 1, weil sie seit Jahren mal wieder ein Bundesligaspiel live zeigen hat. für mich der große Gewinner des Spieltags, weil es mir echt verdammt schwerfällt, sind alle Fans der deutschen Bundesliga, weil es endlich wieder losging. Ich weiß, es ist unfassbar langweilig. Aber ich habe überlegt, sind es die Bayern, Leipzig? Nein. Dortmund aufgrund der überschaubaren Dominanz während des Spiels, nein. War nahe dazu, irgendwo ein Stück weit innerlich gezwungen, VfL Bochum zu nennen für den 3:1-Sieg, weil sie die einzige Mannschaft waren aus dem Abwehrkeller, aus dem Tabellenkeller, die letztendlich auch 3 Punkte einfangen konnten. Aber ich kann mich zu nichts durchringen, um ehrlich zu sein. Vielleicht noch Sebastian Allaire, sensationell Comeback.
Schöne
auch
Geschichte.
Eine richtig feine Sache, richtig schöne Geschichte. Vielleicht dann in dem Fall Sebastian Allaire.
Dann wollen wir mal starten, weil es so gut geklappt hat. Sören, du kannst den Auftakt machen. Schalke gegen RB.
0-6.
Boah, okay. Fabi, du darfst die Bayern gegen Köln.
ich sag 3-1.
3-1. Gut, dann werde ich mich um die Hertha und den VfL Wolfsburg kümmern und tippe da ein 1-3 für den VfL Wolfsburg und mache auch direkt das nächste Spiel. Die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart trennen sich 2-2. So, dann sind wir beim Mittwoch angekommen, Sören. Die Mainzer gegen Borussia Dortmund.
1-4.
1-4, okay. Fabi, der SV Werder zu Hause, Wiedergutmachung gegen Union Berlin.
1-1.
1-1, okay. Komm, Fabian, darfst du noch das nächste Spiel machen? Freiburg gegen Frankfurt?
Boah, 1-1.
1-1 im vermeintlichen Topspiel. So, dann mache ich noch eins. Ah, nee, Sören, das darfst du machen. Leverkusen-Bochum.
1-2.
Oh, okay. Okay. Gut, und dann beende ich das letzte Spiel Augsburg gegen Gladbach und tippe da auf ein 2-1 Heimsieg des FCA. Hui. Schauen wir mal, ob wir unsere Tipps jetzt vom Wochenende 4 aus 9 mal ein bisschen steigern können am kommenden Spieltag. Schauen wir mal. Ja, das war's. Ihr habt es gehört, englische Woche steht bevor, sprich morgen am Dienstag geht es schon weiter. Deswegen werden wir erst am kommenden Wochenende uns wieder zusammenschalten und dann den quasi 18. Spieltag dann schon abhandeln mit einem Rückblick auf den 17. Spieltag, würde ich vorschlagen. Passt uns, glaube ich, ganz gut. Fabi ist auch, glaube ich, auf Geschäftsreise.
Nächste Woche?
Morgen.
Ja, morgen und nächste Woche auch. Ja. Bin fleißig.
Oh, okay, okay.
Schaffer, schaffer Häusle bauen, sagt man bei den Schwaben, oder?
Okay, und bei den Bayern, was sagt man da? Da gibt es keine Sprichwörter.
Ich bin ja, wie sagt man das, Exil-Bayer seit über 10 Jahren mittlerweile jetzt im Rheinland. Und wenn ich nach Hause komme, dann bin ich ja kein Bayer mehr, sondern Nordrhein-Westfale. Und in Nordrhein-Westfalen, wenn ich anfange, meinen Mund aufzumachen, bin ich immer noch der Bayer.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das da kriegst du nicht raus, das stimmt. Da bist halt ein oder andere Mal schon drauf angesprochen worden. Stimmt, stimmt. Ja gut, dann Jungs, lass uns die Folge schließen. Wir hören uns am kommenden Sonntag. Und dann einen schönen 17. Spieltag wünsche ich euch. Mal schauen, wie viele Tore da fallen. Ach, bevor ich es vergesse. Der Torrekord am Spieltag. Mit wie vielen Toren, wo liegt der Rekord? Um es mal wieder ein bisschen aufzufrischen. Wir hatten jetzt 41.
46.
Falsch. Sören?
60.
Ah, das 60 Tore, Sören, bei 9 Spielen.
Ah, aber so weit war er jetzt auch nicht entfernt, der Sören. Der Rekord ist auf Saison 83-84, 32. Spieltag, der liegt bei 53 Toren.
Ah, siehst du?
Haben wir wieder was?
60 Tore.
Mal gucken, ob wir das noch in diesem Leben erleben werden.
Na, dann dauert die Sportschau wahrscheinlich 3,5 Stunden.
Wenn es sie bis dahin noch gibt. Naja, in diesem Sinne, Jungs, macht's gut. Einen schönen Restabend noch und eine schöne Woche euch.
Macht's gut. Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.